SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
20. August 1799. Mit dem Alster-Pavillon in Hamburg wird das erste Eiscafé Deutschlands eröffnet.
Seine schillernde Geschichte ist eng mit dem Zeitgeschmack,
der Kultur
und der Politik verbunden.
Denn wenn es die Französische Revolution
und die Flucht der Royalisten nicht gegeben hätte,
wäre der Alster-Pavillon vermutlich nie gebaut worden.
Hamburg war ja auch immer schon eine Stadt der Einwanderer. Und so geschah es, dass im Jahr 1799 ein französischer Adliger, Vicomte de Quatre-Barbes, der suchte eben auch Zuflucht vor der Verfolgung in Frankreich. Und dem gefiel es so gut hier. Er wollte unbedingt ein Kaffeelokal am Wasser gründen.
Der erste Alster-Pavillon wurde eröffnet am 20. August 1799. Das war erstmal eine kleine Holzbude.
Aber mit Charme,
den sich die Mehrheit der damals etwa 130.000 Einwohner allerdings nicht leisten kann.
Im Franzosenpavillon treffen sich betuchte Emigranten mit ihren Hamburger Freunden.
Und Berühmtheiten wie der Seeheld Lord Horatio Nelson mit seiner geliebten Lady Hamilton.
Die Spezialität des Hauses?
Gefrorenes.
Man sagt ja, es war tatsächlich Deutschlands erste Eisdiele. Also es war wirklich ein kleiner Kaffeesalon. Zur Eröffnung gab es Champagner und Eis und Kuchen und Kaffee. Mein Name ist Angelika Franke und ich bin Gästeführerin beim Verband der Hamburg Guides. Ich bin Hamburgerin. Ich führe seit ein paar Jahren in den Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch und erzähle den Leuten nette Geschichten über Hamburg.
Zum Beispiel über die Sitten im Alster-Pavillon.
Was nicht erlaubt war, war das Glücksspiel und das Rauchen.
Es gab am Jungfernstieg tatsächlich noch einen zweiten Bau. Das nannte sich das Schweizer Haus. War ein Stückchen weiter hoch an der Riesendammbrücke. Dort wurde geraucht. Man nannte es auch das Raucherhaus, im Gegensatz zu dem Nichtraucherhaus. Mein Name ist Andreas Pfeiffer. Ich mache auf Facebook und auch im Internet die Seite mein-altes.hamburg. Eine Historienseite, wo ich Geschichten erzähle aus Hamburg mit Fotos halt dabei.
Der prominenteste Gast in den Anfangsjahren ist vermutlich der Dichter Heinrich Heine,
der gerne und oft das zeltartige, lustige Kaffeehäuslein besucht.
Heinrich Heine setzte dem Alster-Pavillon damals schon ein literarisches Denkmal, nämlich mit den sogenannten Memoiren des Herrn Schnabelewopski.
Und ich dachte meine süßesten Garnichtsgedanken und betrachtete die Mädchen und den heiter sanften Himmel und den langen Petriturm mit der schlanken Taille und die stille blaue Alster, worauf die Schwäne so stolz und so lieblich und so sicher umherschwammen.
Heinrich Heine begegnet hier auch dem jungen Niccolò Paganini.
Der Teufelsgeiger gibt 1830 drei Konzerte in Hamburg
und entspannt sich bei einem Kaffee im Alster-Pavillon.
Und wurde dann gebeten, von den Gästen doch mal was zu spielen. Da gab eine kleine Kostprobe von seinem Können hier im Alster-Pavillon. Da wäre ich auch gern dabei gewesen.
Oben hui,
unten pfui.
Denn
der Alster-Pavillon war tatsächlich auch auf Pfählen gegründet. Die waren dann allerdings irgendwann morsch. Und dann musste eben ein neuer Pavillon gegründet werden.
Ein Neubau weicht dem anderen.
Immer größer und mondäner.
Im Januar 1900 wird es wieder interessant.
Pavillon 4, der war wohl auch ziemlich prunkvoll. Aber die Hamburger empfanden es als nicht besonders schön. Und es entstand dann irgendwann die Bezeichnung der Kachelofen.
Weil das so ein glasierte Fassade war das halt. Und wie der Hamburger so ist, in seinem Schnodder, Kachelofen.
Eine architektonische Missgeburt.
So ein empörter Hanseate in einem Leserbrief.
Doch nach anfänglichem Fremdeln
freunden sich die Gäste mit dem Kachelofen an.
Die Stammgäste bekommen eigene nummerierte Tassen,
von denen es bereits 18 Monate nach der Eröffnung 2000 Stück gegeben haben soll.
Und unter den vielen Passagieren der großen Überseedampfer gilt es als Muss, dieses Café besucht zu haben.
Doch nach 14 Jahren wird der Kachelofen abgerissen
und am 9. Juni 1914 durch den 5. Alster-Pavillon ersetzt.
Diesmal sind alle total begeistert.
Und der Schriftsteller Philipp Berges schreibt:
Das Innere hat sich in ein nicht nur absolut zeitgemäßes, sondern auch in ein Café verwandelt, das an Eleganz seinesgleichen sucht. Berliner und Pariser Cafés verschwinden einfach dagegen.
Im sogenannten Teeraum wird Tee oder Kaffee in vergoldeten Servicen gebracht.
Man sitzt unter Palmen und glitzernden Kronleuchtern.
Mit etwas Fantasie spaziert man in diesen Marmorsaal, den es mal gegeben hat.
Reinhard Otto von den Geschichtswerkstätten Hamburg.
Es ist so, dass der Alster-Pavillon immer den Ruf hatte, dass es dort etwas teurer ist als woanders und dass sich dort eher Leute treffen, die, wie man immer damals sagte, den etwas höheren Kreisen, also den besser gebildeten und wohlhabenderen Schichten angehörten.
Wenn man hier hinging, man war wer.
Passend eben auch zu dem Prachtboulevard vom Jungfernstieg. Damals flanierte hier die Hamburger Society.
Der Jungfernstieg hat ja seinen Namen auch nicht so ganz ohne Grund. Da wurden damals die Mädels von den Vätern so quasi vorgeführt zum Verheiraten.
In der Hoffnung, dass sie eine gute Partie machen würden.
Und ich gehe mal davon aus, dass hier im Pavillon viele ihnen angebahnt worden sind.
Heinrich Heine kommentiert ironisch:
Da stolzieren die schönen Kaufmannstöchter, mit deren Liebe man auch so viel bares Geld bekommt.
2 Monate nach der Eröffnung des 5. Alster-Pavillons beginnt der Erste Weltkrieg.
Nun trifft sich hier das kriegsbegeisterte Großbürgertum,
um sich, jedenfalls in der ersten Zeit, die Siegesdepeschen vorlesen zu lassen.
Dem Direktor des Restaurants wird das Ganze irgendwann zu viel.
Er weigert sich, eine dieser Depeschen ein zweites Mal vortragen zu lassen.
Das Publikum ist erbost.
Wittert einen Mangel an Patriotismus.
Lässt Teller, Tassen und Gläser fliegen.
Und den Direktor in den Keller flüchten.
Weil man ihn in die Alster werfen will.
Auch während der Sülze-Unruhen im Juni 1919 wird im Alster-Pavillon randaliert.
Der Gammelfleischskandal beginnt damit, dass ein Fass der Fleischwarenfabrik Heil auf die Straße kippt.
Und sich die Heilsche Delikatesse Sülze als eklige, stinkende Pampe vor die Füße mehrerer Arbeiter ergießt.
Die haben verschiedene Felle entdeckt, die verschimmelt waren. Außerdem soll angeblich noch ein Hundskopf gefunden sein.
Sogar Ratten- und Katzenkadaver sollen sich in der erschwinglichen Armenspeise befinden.
Der Hamburger Historiker und Archivar Sebastian Merkel.
Die Leute waren natürlich extrem wütend, weil sie einerseits seit 4-5 Jahren hungerten und ausgezehrt waren. Diese Lebensmittelpanscherei führte natürlich dazu, dass der Zorn noch weiter anwuchs. Die Menschen fühlten sich ungerecht behandelt und brauchten ein Ventil. Und dazu kam es dann mit den Sülze-Unruhen.
Die wütende Menge stürmt erst die Sülze-Fabrik,
dann den Alster-Pavillon, weil er als Schieber- und Bonzenlokal verdächtigt wird.
Und wirft den Fabrikanten in die Binnenalster.
Doch dem Ruf des Kaffeehauses schadet das alles nicht.
Es ist weltbekannt.
Für sein elegantes Interieur.
Die einzigartige Lage.
Und die internationalen Spitzenorchester, die dort gastieren.
Darunter Barnabas von Gezi, genannt der Paganini des 5-Uhr-Tees.
Tango-König Juan Llosas.
Akkordeon-Virtuose Will Glahe.
Und Francesco Scarpa.
In Hamburg, da wartet ein Mädel auf dich.
In den 30er Jahren kam ja auch in Hamburg dann die Jazz- und die Swing-Musik auf. Und als dann die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, war denen das überhaupt nicht recht.
Im Juden-Aquarium,
so bezeichnen die Nazis zynisch den rundum verglasten Alster-Pavillon,
treffen sich die Swing-Fans
und tanzen zu der als undeutsch geltenden Jazzmusik.
Man warf uns damals vor, dass wir anglophile Tendenzen zeigen, dass wir uns mit Vornamen wie Det und Jo und Tommy ansprachen, dass wir englisch gekleidet gingen mit Staubmänteln und Regenschirm und dass wir nun absolut gar kein Interesse an der Hitlerjugend und an dem damaligen Naziregime hatten.
Man wollte sich ein bisschen anders kleiden, etwas anders tanzen und war damit natürlich schon Opposition, obwohl man nie bewusst politisch in der Opposition war. Man wollte einfach diese amerikanische Musik hören und ein bisschen einen Freiraum dadurch bekommen in diesem Kriegsalltag.
Die Musik entsprach ja natürlich überhaupt nicht dem Ideal, den Märschen der Nazis.
Die Nationalsozialisten fühlen sich von den Swing-Fans provoziert
und suchen einen Vorwand, um das verhasste Juden-Aquarium zu schließen.
Und so fuhr also die Gestapo eines Abends vor, unterstützt von der Hamburger Schutzpolizei, und regelte diesen Alster-Pavillon ab.
Das Kaffeehaus wird geschlossen.
Und die Jugendlichen werden verhaftet.
Nach einigen Wochen darf der Alster-Pavillon unter Auflagen wieder öffnen.
Und am ersten Abend singt eine Künstlerin das damals beliebte Lied:
So wird's nie wieder sein.
Niemand ahnt, wie sehr sich diese Liedzeile bewahrheiten wird.
Am nächsten Tag trifft eine Brandbombe das Haus an der Alster.
Und ist symbolisch für das Ende einer großen Tradition.
Denn nie wieder werden die Menschen so eine emotionale Bindung an den Alster-Pavillon haben.
Der viel mehr war als
das berühmteste Kaffeehaus Europas.
Nach Kriegsende werden die Gäste in der Ruine im provisorisch hergerichteten Teeraum bedient.
Der hatte einen Sandboden, da mussten wir jeden Morgen haken. Alles schön wieder gleichmäßig verteilen. Und dann waren da ganz primitive Eisentische mit Holzplatte. Und die Sessel waren auch Eisen, Metall jedenfalls und dann so Art mit Stoff, wissen Sie, wie so Art Gartenstühle.
Richard Ludewig, ehemaliger Oberkellner, erinnerte sich später an dieses Provisorium.
Die Wände waren mit Tuch bespannt und oben die Decke auch. Was interessant dabei war, was die Gäste wahrscheinlich auch gar nicht bemerkt haben, wir wussten das. Wenn die Decke sich bewegte, dann war da ein kleines Mäuschen unterwegs. Die waren ja nun nicht zu vermeiden.
Mein Vater hat mir mal erzählt, dass mein Großvater hier aufgetreten ist. Soweit ich weiß, ist er wohl nach dem Krieg hier direkt aufgetreten. Damit schließt sich auch wieder so ein kleiner Kreis, weil mein Großvater hat mit seiner Combo tatsächlich Jazzmusik gemacht.
1953 wird auf der Ruine der sechste bis heute stehende Pavillon gebaut.
Aber der alte Glanz kommt nicht zurück.
Und so spotten die Hamburger über den trutschigen Kuchentempel für ältere Damen.
Der aussieht wie eine vergessene Hutschachtel.
Anderen ist er zu nüchtern.
Sie vermissten die kleinen Figuren und dieses Tüdelüt, was es so an anderen Fassaden gab.
Früher war es mir verplüscht.
Tatsächlich hätte der damalige Oberbaudirektor ihn am liebsten auch abgerissen. Aber dann intervenierte das Denkmalschutzamt. So steht er bis heute noch und ist eben auch ein Zeitzeichen der 50er Jahre. Wir stehen jetzt gerade am Alster-Pavillon. Man sagt, 7000 Gäste werden hier pro Tag durchgeschleust.
Eine Gastronomiekette betreibt den Touristen-Hotspot,
in dem sich Hamburgerinnen und Hamburger schon lange nicht mehr wohlfühlen.
Doch das soll sich wieder ändern.
Nächstes Jahr, also 2025, läuft der Eppa-Vertrag aus. Und der Senat hat das Grundstück neu ausgeschrieben und möchte, setzt es zur Bedingung, dass mindestens 50 Kulturveranstaltungen pro Jahr stattfinden sollen. Zusätzlich zu dem gastronomischen Angebot. Also ich würde mir wünschen, dass das wieder so wäre. Das wäre wirklich toll. Also wenn der nächste Betreiber das so hinbekäme, dass das wieder auch ein Lokal für die Hamburger wird, dann hätte er alles richtig gemacht.
Und vielleicht weht dann auch wieder ein Hauch von Heinrich Heines Poesie.
Über dem Alster-Pavillon.
Hier lässt sich gut sitzen, wenn es Sommer ist und die Nachmittagssonne nicht zu wild glüht, sondern nur heiter lächelt und mit ihrem Glanze die Linden, die Häuser, die Menschen, die Alster und die Schwäne, die sich darauf wiegen, fast märchenhaft lieblich übergießt.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an die Eröffnung des Alster-Pavillons am 20. August 1799 in Hamburg. Zeitzeichen morgen über Ernst Gennert, Gründer der ersten Mordkommission Deutschlands.